herzlich willkommen zu Go Global, Bremen Business Talks, der Podcast über die Unternehmen, den Handel, die Technologien und die Menschen, die Bremen und Bremerhaven mit dem Rest der Welt verbinden. Der Go Global Bremen Business Talks Podcast ist ein Gemeinschaftsprojekt der Wirtschaftsförderung Bremen, der Handelskammer Bremen-Bremerhaven und der Bremer Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute geht es bei uns um die Zukunft der Bremer Innenstadt. Mein Gesprächspartner ist Dr. Johann Christian Jacobs, dessen Familie Jacobs ja mit Bremen seit Generationen eng verbunden ist. Im Gespräch geht es um Christians persönliche Verbindung zu Bremen, um unternehmerische Verantwortung und insbesondere um das Balge-Quartier, eines der spannendsten Stadtentwicklungsprojekte in Bremen. Wir sprechen darüber, wie aus Geschichte, Handel, Gastronomie und neuen Ideen wieder ein lebendiges Zentrum in Bremen entstehen kann. Los geht's! Hallo Christian, herzlich willkommen zum Go Global Bremen Business Talks Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Moin Maurice, schön, dass ihr hier seid heute.
Ich freue mich sehr. Wir befinden uns in der Innenstadt von Bremen, passend zum Thema, in einem sehr, sehr historischen Haus, mit dem du wahrscheinlich sehr, sehr viele Erinnerungen verbindest. Stammhaus von der Familie Jacobs. Was verbindest du mit diesem Haus, in dem wir gerade sitzen, mitten in der Innenstadt von Bremen?
Ja, ich bin froh, dass ihr hier seid. Ist in der Tat das Stammhaus. Ich bin seit Kindheit hier gewesen. Ich bin ja hier beim alten Gymnasium in die Schule gegangen.
Kind der Stadt sozusagen.
Kind der Stadt, genau. Mhm. Kenne eigentlich die Innenstadt wie mein Wohnzimmer. Schade, dass die Schule heute nicht mehr hier direkt in der Innenstadt ist. Aber man lernt hier so viel. Man hat großartige Erinnerungen, sowohl an Geschichte, aber auch Gefühle. Ich sage immer, als Kind habe ich hier erlebt, 1978 war die englische Königin hier. War für mich schon eine tolle Sache. Gleiches Jahr, zwei Monate später, auch wieder Geschichte. Saßen wir auf den Domtreppen und haben da den Valéry Giscard d'Estaing und Helmut Schmidt aus dem neuen Rathaus kommen sehen und dann erzählten die, dass sie das europäische Währungssystem schaffen wollten. 25 Jahre später gab es den Euro. Alles in Bremen passiert hier. Mhm. Also so Geschichte, da läuft es einem kalt über den Rücken, dass du das erleben kannst als Kind, aber auch Gefühle. Sag mal, ich war hier bei der Meisterfeier 2004, das erinnert mancher von uns, aber ich sage mal, Gefühle auch, das erinnern nicht so viele. 1979 oder 80 war das, da ist die MS München, das war ein Lash-Carrier von Norddeutschen Deutsch, später Hapag-Lloyd, bei den Azoren untergegangen. Und da war der Trauergottesdienst im Dom, da war die ganze Stadt schwarz geflaggt. Es war totenstill in der Stadt. Und das als Kind mitzukriegen, so Trauer und Party auf dem Marktplatz nebeneinander, das ist toll an einer Stadt. Das sind so Kindheitserinnerungen an diese Innenstadt, ja, und für uns das Stammhaus natürlich. Also ich sag mal, ich bin als Kind hier zu Karstadt gegangen, vorne waren da Fernseher drin und dann hat Rosi Mittermeier zweimal Gold gewonnen. Da guckte man durch die Fenster, man sieht, diese Stadt vibrierte. Das ist toll. Manches ist dann verloren gegangen, manches ist auch gekommen. Also diese Stadt lebt aber von diesem Marktplatz.
Mhm. Inzwischen bist du ja auch Kosmopolit, du bist in der ganzen Welt unterwegs, in Singapur und Hamburg. Was zieht dich immer wieder nach Bremen zurück? Hast du noch weiterhin hier einen Wohnsitz? Bist du häufig hier in der Stadt?
Ja, mein Vater hat ja einen Bauernhof gehabt und da bin ich auch zur Grundschule gegangen, bevor ich dann aufs alte Gymnasium gekommen bin, in Sottrum. Und da bin ich immer, und da wohne ich denn auch, wenn ich in Bremen bin. Also so eine Art Putenbremer, wenn du wissen willst, wo ich meinen Kopf bette. Also meine Mutter wohnt hier in Bremen noch und insofern bin ich dauernd hier. Und klar, also das ist aber der Handelsstandort Bremen und der kommt bestimmt auch wieder, denke ich, gerade in der Vorteil einer zerfallenden Welt in verschiedene kosmopolitische Kreise führt natürlich dazu, dass der Handel und so eine Handels- und Hafenstadt wahrscheinlich eine ganz andere Bedeutung haben wird in der Zukunft und da sehe ich Riesenchancen für Bremen, ehrlich gesagt. Und das Ganze ist immer dieser Marktplatz, ist ein derartiger Kraftort. Ich sage immer, wenn man den Roland anguckt, da steht da drauf auf diesem Schild von dem Roland: Freiheit du ich hier offenbar. Also Freiheit offenbare ich dir. Das ist dann, haben die Bürger gesagt zu dem Erzbischof, der da drüben auf der anderen Seite im Domhaus, und sagen, wir sind die freien Bürger. Und deswegen kamen die ja auch in die Stadt. Und irgendwie hat man ja so ein Gefühl, dieses Freiheitsgefühl beginnt ja jetzt auch wieder, dass das was schon was richtig Wichtiges ist und Bedeutendes. Und wenn du auf so einem Marktplatz stehst, dass das dann auch widerspiegelt mit dem Rathaus, tolle Sache. Ja. Mir fällt kein anderer Ort in der Welt ein, ehrlich gesagt. Vielleicht mal so italienische Stadtrepubliken. Aber die italienischen Stadtrepubliken haben nicht diese Art Freiheitsgefühl, was wir hier in Bremen haben. Das ist toll.
Ja, du hast eben einen interessanten Satz gesagt, der mir hängen geblieben ist. Und zwar, dass auch Dinge verloren gegangen sind. Wenn du jetzt mal so zurückverfolgst, du hast diese Stadt jetzt seit deiner Kindheit hier verfolgt, hast immer wieder Zeit hier verbracht, hast die Veränderung wahrgenommen. Was glaubst du, ist verloren gegangen, was wir nicht retten konnten, was irgendwie im Laufe der Zeit abhanden gekommen ist?
Also erstmal glaube ich, habe ich ja eben gesagt, ich glaube, wir sind gerade durch diese multipolare Welt, haben wir als Bremer richtig viel Chancen, weil wir so einen Marktplatz mit der Kommunikation das überhaupt wieder erst ermöglicht. Aber na klar, die 80er Jahre mit dem Verschwinden der Werften, das findet jetzt nicht im Marktplatz statt. Ja, dieser AG Weser-Helgen, der jetzt heute in Dahlien steht, den sehen wir alle vor uns, der war aber nicht am Marktplatz. Was am Marktplatz war, wenn ich mal überlege, als ich in die Schule kam, stand noch das Norddeutsche Lloyd-Gebäude. Ja, da ist jetzt der Kaufhof von Horten gewesen. Und es ist natürlich viel verloren gegangen. Meine eigene Familie hatte in die Nordsee-Reederei Nordstern investiert. Felix Ahlers war ja hier, der heutige Eigentümer von Froster. Ja, also es ist ganz viel verloren gegangen. Aber wenn ich mal angucke heute, dann gibt es so viele Chancen, die Bremen hat. Bremen war zwar immer ein Raumfahrt- und Luftfahrtstandort, aber das ist doch jetzt über alle Maßen viel innovativer geworden, als es, sagen wir mal, im Dritten Reich und danach war. Dass wir heute eine rechtswissenschaftliche Fakultät am Domshof haben, auch das haben wir nicht gekannt. Also so war immer der Versuch, dieses alte Gymnasium mal zu einer Uni zu machen. Das ist doch jetzt viel weiter. Also ich würde zu weniger, klar, man verliert immer was, aber im Augenblick sehe ich gerade, dass sich ganz viel entwickelt.
Jetzt gerade in Bezug auf die Innenstadt. Viele Innenstädte haben Probleme. Viele Innenstädte haben Schwierigkeiten, Händler zu halten beispielsweise. Attraktives Angebot für die Bewohner der Städte zu bieten. Bremen hat mit ähnlichen Herausforderungen zu kämpfen. Wie nimmst du das aktuell wahr?
Auch da gucken wir mal einfach mal. Wir wissen, jetzt mal ganz platt gesagt, Bremen hat echt super performt, was Tourismuszahlen angeht. Wenn wir angucken, 25% seit vor Corona hochgegangen, Hamburg einstellig. Tolle Sache. Ja. Kann man nicht laut genug sagen. Warum?
Was glaubst du, sind sie in die USA?
Ja. Warum? Ja, wenn du anguckst, und wir haben hier ja, als wir das Quartier hier entwickelten und uns ein bisschen angeguckt, was interessiert die Leute? Im Wesentlichen interessiert die Leute tatsächlich Erlebnis und Essen gehen. Ja, und als drittes war auch wichtig, einkaufen. Und die Stadt bietet das. Die Stadt bietet diese Kulisse, Marktplatz, UNESCO-Weltkulturerbe, insgesamt ein Wohlfühlkonzept, das wir alle spüren, wenn wir über den Marktplatz gehen. Und wir müssen das einfach handfester machen. Das heißt, ich sehe eigentlich eine Riesenchance, dass wenn wir weiter an diesem Erlebnis, und zwar jetzt nicht eine Disneyland, sondern was ganz, ganz, also in Bremen hatte mal so eine Marketingkampagne, Bremen, hier bist du echt. Ja, also so, du bist echt. Und das, wenn wir das zeigen, dann sind wir, glaube ich, auf dem absolut richtigen Weg. Und ich sage immer, wenn wir, und darauf spielst du ja an, wenn wir hier sehen, dass manche Shops verloren gehen und Leerstände sind, dann sage ich, Mensch, guckt euch mal die Innenstadt an, wie sie seit dem Zweiten Weltkrieg geworden ist. Wir haben es ein wenig zu einer Einkaufsstadt gemacht. Ja? Wir haben nicht mehr in der Stadt gelebt. Wir gehen ins Viertel, um uns zu amüsieren. Machen wir auch nicht mehr in der Stadt. Ich weiß noch, zu meiner Kindheit ging mein Großvater hier in so eine Bar. Sowas gibt es gar nicht mehr. Also du siehst schon, wir haben zu wenig gelebt. Wir haben eingekauft und wir haben gearbeitet, aber wir haben nicht gelebt. Und ich glaube, wir sehen jetzt gerade die Entwicklung, dass die Stadt wieder eine Stadt wird, in der man lebt. Und wenn wir dazu beitragen können, dann sind wir, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Und ich bin da ganz überzeugt, dass mit diesen wundervollen Gebäuden, mit dieser wundervollen Geschichte, die uns alle angeht, ich nehme mal diesen Kahn Karl, ich weiß nicht, ob ihr den vor Augen habt. Also wir haben in dem Hilton Hotel ist ja ein Kahn von 815 geborgen worden. Und der soll jetzt im Völkermuseum ausgestellt, 815. Und wie ist der da hingekommen? Können wir uns ja vorstellen. Da war die Balge. Ja, und der Kahn, 15 Meter lang. Immer muss man sich vorstellen, 815, 15 Meter lang der Kahn. Ja, den kannst du da bei der Stintbrücke sehen, über der Straße. Was ist da passiert? Jetzt sind die Balge runtergefahren und dann haben die an der Stintbrücke die Fischer ausgeladen, haben sie auf dem Marktplatz verkauft. Das glauben wir gar nicht mehr. Das ist 1200 Jahre her. Wir können also hier eine wundervolle Geschichte, wir haben diese wundervollen Gebäude, aber wir können erzählen, wie die Geschichte der Menschen war anhand des Kahns Karl. Das ist eine wundervolle Sache, ja. Und das kann kaum eine Stadt so greifbar sagen, hey, das ist unsere bürgerliche Geschichte, 1200 Jahre, und das gekoppelt mit dem Roland Friedrich Kirchhoff, das ist toll, ja. Und das müssen wir einfach mehr machen. Und dann werden wir auch spannend für Menschen, die uns besuchen.
Jetzt bindest du dich ja sehr, sehr aktiv auch in die Gestaltung der Innenstadt ein. Darüber sprechen wir gleich noch im Detail. Aber gab es für dich so einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, pass mal auf, ich kann viele verschiedene Sachen machen. Aber da, das ist mir wichtig, da möchte ich mich einbinden, da möchte ich auch einen Stempel draufsetzen, da möchte ich einen richtigen Einfluss haben. Gab es für dich so einen Schlüsselmoment oder irgendeine Erfahrung, wo du gesagt hast, ja, das war der Moment, wo ich gesagt habe, da muss ich voll rein?
Also wenn du mich fragst, warum ich hier dieses Ballquartier jetzt gemacht habe, ich glaube, das war mehr Zufall, ehrlich gesagt. Ich bin natürlich, mein Erbstück in der Familie war dieses Stammhaus, wo wir heute sitzen. Und natürlich war das ziemlich traurig, als mein Vater die Firma Jakobs Kaffee 1990 verkaufte. Da war ich gerade in Tokio und arbeitete und war überhaupt nicht mental darauf vorbereitet. Dann habe ich ja auch, ehrlich gesagt, über 20 Jahre das Haus an Externe vermietet und als Ich habe das immer bedauert, weil ich hier als Kind war, der Kaffeeduft war hier, wurde auch geröstet und so immer noch bis 1990 und er hat das immer bedauert. So, und dann kam schon ein glücklicher Moment, dass ich gesagt habe, so jetzt gebe ich mir einen Ruck und ich gestalte das Haus komplett neu, aber im Sinne dieses Stammhauses.
Okay, also und ich dann auch nochmal, das war auch ein Ausschlaggeber. Also sozusagen, hier ist die Geburtsstunde oder die Brutstelle sozusagen deines Veränderungsdrangs der Innenstadt aus diesem Haus.
Klar, und dann sind andere gekommen, Tim Nesemann hat gesagt, ey, Stadtwaage als Sparkasse, wenn Sie, Herr Jakobs, das übernehmen, machen wir das. Habe ich natürlich gern gemacht, weil so ein Gebäude mit einer Lüder von Benheim-Fassade, das ist schon ein Ritterschlag, wenn dir jemand sagt, das kannst du kaufen, weil das gibt's in der Welt nicht normal. Und das Essighaus, wussten wir alle, ist ein tolles Gebäude. Als das der Sparkassenverband mir auch angedient hat, weil sie natürlich irgendwie die Nutzung ziemlich kompliziert war, war toll. Und Andreas Heyer war ja hier, der sagte, Mensch, wenn Sie es machen, Herr Jakobs, dass Sie das in diesem Kontorhaus endlich das machen, was wir nicht gemacht haben, nämlich diese Treppe wegnehmen und den ebenerdigen Durchgang zur Weser schaffen, geben wir Ihnen das aus. Ja. Und das war alles Zufall, ehrlich gesagt. Also es gibt keinen Masterplan dahinter.
Ja, okay. Hätte ich jetzt anders vermutet, ehrlich gesagt.
Nö, überhaupt nicht. Und dann haben wir natürlich gesagt, okay, jetzt haben wir diese vier Häuser, wie diesen Kraftort Langenstraße, das wussten wir alle, brauchen wir uns ja nur die alten Bücher anzugucken. Langenstraße war die vornehmste und beste Straße. So jemand wie H.H. Meyer wohnte ja da, also der Gründer von Norddeutschen Lloyd, Deutscher Gesellschaftsrettung, Schiffbrücher, Vulkan, der wohnte da, wo heute das Kontorhaus ist. Bis 1860. So, und dann sagst du dir, diesen Kraftort, den musst du wieder, und dann haben wir natürlich ein Konzept dafür entwickelt. Haben wir auch eine Rahmenplanung gemacht, darüber können wir Stunden reden, dass wir wirklich neue Konzepte mit so einem Rahmenvertrag mit der Stadt sehr früh alles durchgedacht haben, nicht zu Ende, aber angedacht. Deswegen sind wir auch so überzeugt und wir sehen ja auch, die Frequenz steigt schon. Wir sehen, dass die Mieter total happy sind, die da sind. Also diese Idee, dass wir hier ein neues, altes Viertel machen, hat funktioniert.
Mhm. Lass uns da nochmal darauf konkreter eingehen, nochmal einen Schritt zurück. Ich will nochmal ganz gerne verstehen, wie du überhaupt, du bist ja inspiriert worden für die Art und Weise, wie du das hier aufziehen willst. Du bist viel unterwegs, du kommst viel rum, gibt es interessante Städte auf der Welt, die dich inspiriert haben für das, was du jetzt hier vorhast?
Naja, eigentlich dreht es immer darum, wie schaffst du für Menschen einen Besuchsanlass? Ne? Warum wollen die Leute in die Stadt? So, und ich habe nicht umsonst gesagt, die oberitalienischen freien Städte sind schon, da wollen wir alle immer gerne hin. Da fragt man sich, wie sieht das aus nördlich der Alpen? Gibt es da so einen Pendant dazu? Und da gibt es einige gute Vorbilder, ich sag mal Rothenburg ob der Tauber, Münster, aber keine Stadt ist eine Metropole wie Bremen. Also Bremen, wenn man jetzt diese blöden Landesgrenzen mal wegnimmt und sagt, was ist unser Einzugskreis? Ja, dann ist das ja über 1 Million Leute, die in 30 Minuten hierher kommen.
Ja.
Also das ist fast also so in der Dichte so wie Hamburg. Ne?
Und drumherum ist nicht viel.
Also, nee, Boris. Also 1 Million kommen in 30 Minuten. Hm. Über 2 Millionen kommen in 60 Minuten. Und über 4 Millionen kommen in 90 Minuten. Und das kannst du in Deutschland suchen. Das Blöde ist, wir sind alle immer durch diese Kommunikation mit deinen Landesgrenzen abgehalten zu sagen, hey, das gehört zu Bremen dazu. Aber 90 Minuten in 4 Millionen Leute, das ist für andere Städte total normal. München, Nürnberg, Leipzig ist total normal. So, und da müssen wir besser kommunizieren, muss ich sagen. Ich glaube, wir müssen weniger sagen, hey, wir müssen die Groninger erreichen. Wir müssen nicht über Groningen reden, sondern wir müssen gucken, wie kriegen wir die Groninger nach Bremen, weil auch die haben nur 250.000 Leute umzu. Wir sind 1 Million hier. Und eigentlich sind wir die Metropole. Ich sage ja immer, also Bremen ist die größte Stadt zwischen Hamburg und Amsterdam. Und wir sind die Metropole. Wir haben eine Uni, wir haben ein tolles Konzerthaus, wir haben alles Mögliche, was eine Metropole eigentlich ausmacht. Und das müssen wir mehr kommunizieren und dann schaffen wir auch Besuchsanlässe.
Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, dass Leute von außerhalb nach Bremen kommen sollen. Ich spreche aber auch sehr häufig mit Bremern, die sehr, sehr wenig Zeit in der Innenstadt verbringen, beispielsweise. Die nicht erinnern können, das letzte Mal irgendwie in der Innenstadt waren, für irgendeinen Anlass. Wie gehen wir denn damit um?
Also wenn wir Bremen, also wie gesagt, Bremen ist so eine Einkaufsstadt nach dem Krieg verkommen. Und da ging es nur darum, wie kommst du da am schnellsten hin und was kannst du da kaufen? So, und da ist zugegebenermaßen natürlich ziemlich viel schwieriger ist, in die Innenstadt zu kommen, als zu einem Weserpark oder zu Dodenhof oder sonst wo, brauche ich mich nicht zu wundern, wenn ich einkaufen will, dann gehe ich doch dahin. Mhm. Das ist doch eine logische Entwicklung. Wenn ich aber was erleben will, und das merken wir ja, dass das Bedürfnis, habe ich ja gesagt, dass die Umfragen eben dafür sprechen, dann schaffen wir auch wieder so einen Besatz, dass du hier was erleben kannst. Und dann bin ich sicher, das ist wie Henne und Ei, dann wird der Bremer auch wieder irgendwann anfangen zu sagen, Mensch, dann fahre ich in die Stadt.
Ja, oder ist der Trend einfach, pass auf, viele Leute machen einfach E-Commerce, lassen sich die Ware nach Hause liefern oder gehen halt in die umliegenden Einkaufszentren und die Innenstadt ist halt dafür nicht mehr in der Zukunft attraktiv. Und
das bin völlig bei dir. Also ich würde sagen, der E-Commerce ist eher eine Hilfe für uns, weil er ganz schnell dazu führt, dass es einen Systemwechsel gibt. Die Leute wollen nicht mehr hierher kommen. Wenn es um den Einkauf geht, dann machen sie das entweder unmittelbar vor der Haustür oder per E-Commerce. Wenn sie in die Stadt kommen, wollen sie etwas völlig anderes. Und wir haben das lange Zeit vermischt. Wir hier im Quartier siedeln, das kann man ja sehen, wir haben bisher nur Firmen angesiedelt, die bisher nicht in Bremen waren. Die bewusst sagen, hier kommen genügend Leute her, die was Eigenständiges wollen, die ein Erlebnis wollen. Und deswegen kommen wir hierher. Das ist eine super gute Nachricht für alle Eigentümer in Bremen. Also wenn wir es schaffen, hier lauter Holländer und nicht Bremer Mieter herzuziehen, ist jedenfalls im Erdgeschoss, ne? Büromieter sind schon Bremer. Ja. Aber im Erdgeschoss, die sogenannten Retail-Einzelhandelsmieter sind alle nicht aus Bremen. Ne? Lederach, Schweizer, Espressohaus, Kaffeehaus. Also es ist ein tolles Signal für die Stadt.
Wir sind dann relativ schnell reingesprungen in das Thema Balgequartier. Vielleicht noch mal ein paar Schritte zurück. Für die Leute, die es nicht unmittelbar kennen oder noch nicht da waren oder das Konzept nicht kennen, fangen noch mal ein paar Schritte vorne an, was ihr da konkret vorhabt, wie weit ihr da momentan auch schon seid.
Ja, wir haben ja, also mir gehört das Stammhaus an der Obernstraße, starke Frequenzlage. Deswegen, das ist eine 1A-Lage, die sich mit nicht allen, aber vielen 1A-Lagen in Deutschlands A-Städten auch vergleichbar lässt. Wir verlangen auch Mieten, wie in den 1A-Lagen anderer großen Städte, und die Geschäfte können das erwirtschaften. Und wir haben halt gesagt, wir wollen wieder die Querverbindungen zur Weser schaffen. Und deswegen ist ja der Stichwort vom Balgequartier am Handlauf zur Weser. Diese Verbindung hat es nicht gegeben. Die Martini-Straße war eine brutale Achse durchgeschlagen. Die Obernstraße ging in Ost-West-Richtung. Wir machen eine Nord-Süd-Richtung. Die gab es ja früher vor dem Krieg alle. Jetzt nicht mehr. So, das ist die eine Idee. Und die andere Idee ist natürlich gewesen, dass wir durch diese Querachsen entstehenden öffentlichen Räume tatsächlich mit Aufenthaltsqualität versehen. Und wir wissen alle, in den süddeutschen Städten sitzen wir gerne auf der Straße, trinken Kaffee oder essen was. Und das heißt viel Gastronomie in den Erdgeschossflächen und eben viel Aufenthalt. Also wir versuchen so viel wie möglich Fußgängerzonen natürlich zu machen, damit man sich da auch wohlfühlt. So sind Höfe entstanden und so Ecken und eben der Durchgang durch das wird entstehen, der Durchgang durch das Kontorhaus, wo man dann eine große Halle hat und sich aufhält. Überall Aufenthaltsqualität. Und das ist eigentlich das ganze Konzept bei den insgesamt vier Häusern, Jakobshaus an der Obernstraße, dann die Stadtwaage dahinter, daneben das Essighaus und dann das Kontorhaus. Also du kannst entlang dieser Häuser, auch wenn es da natürlich noch andere Einrichtungen, immer dich an diesen Häusern entlang orientieren.
Wo sind wir aktuell und was kommt noch?
Im Augenblick ist es ja gerade kalt, das heißt, die Baustelle wirft uns, also leider 2 Monate jetzt echt zurückgeworfen, das ist super ärgerlich. Wir sind gut im Plan und wir haben jetzt gerade den Business Improvement District Balgequartier, wird heute oder morgen der Antrag gestellt. Also die Bauten sind auch gut im Gange, also Mitte 27 können wir hier ein Leben zeigen. Wir wollen zum Tag der Deutschen Einheit, wenn ja am 3. Oktober hier die Republik auf uns guckt, wollen wir eigentlich schon ziemlich viel zeigen können.
Okay, das ist ein Meilenstein sozusagen für euch.
Ja,
ja, in Bezug auf die Art und Weise, wie das Ganze geplant ist. Du bist jetzt ein Privatinvestor, du musst natürlich auch sehr, sehr eng mit der Stadt zusammenarbeiten, mit der Politik zusammenarbeiten beispielsweise. Beschreib mal was dieses Konstrukt hier in Bremen so besonders macht, in der Art und Weise, wie man solche Quartiere, wie man die Innenstadt überhaupt plant. Als Privatier wie du, aber im Zusammenhang mit öffentlicher Hand, mit den entsprechenden Stellen von der Stadt. Wie funktioniert das und ist das was Besonderes in Bremen, die Art und Weise, wie das funktioniert bei uns?
Also ich würde mal sagen, wir haben diese Quartiersentwicklung, über die ich kurz angerissen hatte, die ist ja eigentlich aus der Corona-Zeit entstanden. Und wir hatten uns ja, der Bürgermeister hat ja so einen Innenstadtgipfel Anfang der Corona-Zeit in Gang gebracht. Und das war eine tolle Idee, weil sich dadurch alle in Anführungsstrichen Stakeholder mal zusammengefunden haben. Und auf diesem Mist sind dann ganz kurzfristige Ideen entstanden, wie die von der BFB geförderten. Aber auch diese Quartiere haben sich sozusagen gefunden. So, und dann haben wir eins, jeder unterschiedlich, haben Quartiersentwicklung gemacht. In unserem Fall ist das wirklich so gewesen, dass wir außerhalb, sagen wir so, das ist jetzt sehr spezifisch, das baurechtliche Verfahren ist ja, du machst einen Bebauungsplan und dann kriegst du eine Baugenehmigung. Du machst für heute alles Bebauungspläne. Aber so ein Bebauungsplan sorgt ja nicht dafür, dass du zum Beispiel Busstellplätze hast. Sorgt nicht dafür, dass du eine Fußgängerzone hast. Ja, dann musst du denn zum Straßenamt gehen. Und, oder besser zu zwei verschiedenen Behörden. Das sind die Planungsführung und das berühmte ASV in Bremen. Also, und da, deswegen haben wir gesagt, wir wollen eigentlich, und da haben wir auf Muster zurückgegriffen, die in anderen Städten angewendet worden sind, aber teilweise mit nicht viel Erfolg. Aber ich glaube, wir haben dann einen Rahmen, sogenannten Rahmenvertrag mit der Stadt gemacht, indem wir mal alles Mögliche da definiert haben. Und der Bürgermeister kam mit dem Stadtmusikanten aus, haben gesagt, wir brauchen Busplattplätze. Wo können die denn sein? Ja, die können nicht bei uns im Quartier sein. Aber lieber Bürgermeister, du musst gucken, dass du da irgendwo welche hast. Sind die in der Wachtstraße oder wo sind die? Und das steht dann da alles teilweise nur als Prozess. Sozusagen Merkposten, muss gemacht werden. Wo sind Toiletten? Ja, wir hatten ja eine Toilette im Kontorhaus. Wo kommen öffentliche Toiletten in Zukunft hin? All solche Dinge wurden da angerissen. Haben wir als privater Investor sozusagen mal so eine Checkliste gemacht und haben die dann in einen Vertrag, teilweise mit konkreten Ergebnissen, teilweise aber auch mit reinen Prozessen getrieben. Und das hat, muss ich sagen, das war hoch innovativ. Dafür haben wir super viel Lob bekommen, auch bundesweit, weil das eben sehr klein war. Und ich sage immer, das Quartier hat so ein menschliches Maß. Wenn du hier rumläufst, dann merkst du, Aufenthaltsqualität hat was, wir fühlen uns hier wohl. Das ist nicht übergroß, das ist so ein menschliches Maß. Und das haben wir dadurch erreicht und das haben wir auch erlebt, auch wenn man diesen Vertrag heute noch nach jetzt 7 Jahren liest, sagst du, Mensch, ja, ist ungefähr so weißt du jetzt so eine Beschreibung, was da so passieren soll im Groben, verstehst du? Mhm. Und das haben wir gut hingekriegt bei den Quartieren. Und ich glaube, die anderen Quartiere haben es ein bisschen anders gemacht, aber die sind auf dem ähnlichen Weg. Und was für baurechtliche Instrumente du dann dafür nimmst, ist jetzt mal unabhängig. Aber das ist genau die Chance, wie man so ein Quartier entwickeln kann.
Ja, du klingst wie ein sehr, sehr optimistischer Mensch. Aber doch nochmal die Frage, gibt es Dinge, die dich frustrieren in der Art und Weise, wie Dinge hier funktionieren, die du irgendwie persönlich auch nicht ändern kannst, die irgendwie schon ewig so drin sind, die irgendwie total frustrierend bei dir so irgendwie festhängen?
Nee, eigentlich nicht. Sagen wir mal so, ich würde das mal so beschreiben, jegliche so Prozesse dieser Art dauern lange. Ja, und man ist ja immer irgendwie so ein bisschen
ungeduldig. Das wäre, was er erwartet hatte, ne? Also ein Unternehmer beispielsweise, der ist da was
gewöhnt. Man ist ja ungeduldig. Man ist aber ungeduldig, ja. Das ist total klar.
Darauf hatte ich jetzt gehofft oder hatte ich erwartet, dass du so sagst, es geht zu langsam, zu bürokratisch oder
aber irgendwie wenn du, sowas. Aber ich sag mal, wenn wir sind ja, deswegen habe ich das von dem Rahmenvertrag erzählt. Wir haben da die ganze Stadt mitgenommen und die ganze Stadt war von Anfang an, ehrlich gesagt, sehr angetan. So, und ich muss auch sagen, die Behörden haben uns alle ziemlich gut unterstützt. So, was sehen wir? Wo haben wir mal wirklich nervige Dinge? Und das, glaube ich, muss man eher sagen, das ist was, was die Behörden, wenn sie ehrlich reflektieren, genauso sagen würden. Wir haben überbordende Regulatorik. Wir wollen alles super richtig machen und packen das alles in ein Gesetz. Das ist, glaube ich, für die Behörden am schlimmsten, weil die haben ja keine Freiheit. Ja, und dann kommt natürlich schon auch so eine, mit dieser überbordenden, Anführungsstrichen, Gerechtigkeit, ich habe gar nichts gegen die Zielrichtung, das ist schon richtig, aber die Umsetzung ist so perfekt deutsch, kommt dann, dass diese Gesetze natürlich auch super strikt ausgelegt werden müssen. Ja, und ich gebe ein Beispiel, wir haben mit minutiös dieses Essighaus so geplant, dass es kein Hochhaus ist. Ein Hochhaus ist eine völlig andere Dimension in Sachen Brandschutz und sonst was. Haben wir nachher 4-5 Zentimeter unter der Hochhausgrenze geplant. Kommt am Ende der Brandschutz und sagt, trotzdem Hochhaus. Führt dazu, dass wir jetzt einen riesen Wassertank im Keller haben, weil Hochhaus braucht irgendwie einen Wasserdruck für einen Feuerlöscher. Alles gut. Und Bremen hat nicht genügend Wasser oder nicht genügend Wasserdruck. Stellt euch das mal vor. Ich meine, jetzt haben wir unseren Mietern erzählt, da unten habt ihr jetzt eine Dusche drin und einen Fahrradaufladeplatz gibt es leider nicht, weil Wassertank für Feuer. Ja, da denkst du, mal unabhängig davon, was das kostet, das ist so eine Art, dann holt dich, das ist, und da sage ich, was nicht gut ist für Investoren, ist, dass man keine Rechtssicherheit, dass man keine Sicherheit hat. Du bist bereit, Risiken einzugehen, aber du musst eine gewisse Sicherheit haben. Und wenn du davon eingeholt wirst, nicht gut. Anderes Beispiel, Archäologie. Ich bin großer Freund von Geschichte, kann man ja sehen, was wir hier alles an Geschichte machen. Ja. Wir haben uns lange bei dem Essinghaus überlegt, Mensch, wie tief gehen wir? Wollen wir noch ein Parkdeck haben? Das ist dann aus anderen Gründen nicht geklappt. Die Archäologie, so, Fakt ist, wir bauen das Essinghaus mit einem Fundament exakt darin, wo das nach dem Krieg wieder hochgebaut worden ist. Das heißt, da ist nichts Altes drin, sondern nur neue Sachen. Kommt die Archäologie und buddelt und buddelt und buddelt und wir verpassen ein Winterfenster. Das kostet uns 3 Monate. Mhm. Ja, ich sage jetzt nichts, dass das der Archäologe alles gut, das interessiert mich auch, was dessen Forschungsinteresse absolut geteilt. Ja.
Aber gutes Beispiel dafür, die Zielrichtung sagst, Mensch, macht komplett Sinn.
Und dann
Sinn,
kommst du auch an die Leute gar nicht in der Geschwindigkeit, dann kannst du nicht mit denen reden, weil das Zeitfenster ist zu und dann ist es gelaufen. Und so, diese 3 Monate alleine sind jetzt nicht schlimm. Aber wir haben uns schon, könnt ihr da draußen sehen, Eröffnung 24, 25, wo sind wir jetzt? 26, 27. Also wir sind 2 Jahre hinten dran. Hm. Und das addiert sich auf, sind auch nicht alles nur Verwaltungsgeschichten. Wir haben natürlich auch eine schwierige Zeit gehabt mit Corona, muss man auch sagen. Baukosten gestiegen und wieder ein bisschen runtergegangen. Aber Behörden haben, das, was ich beschrieben habe, die Schwierigkeit im Umgang mit Regulatorien, das ist sicher was, was uns alle, und das würde ich schon so ein bisschen, das hört man ja nun auch, würde ich auch sagen, ohne dass ich andere Bereiche kenne, sagen ein bisschen, das ist ja das, was man hört in Deutschland. Warum kommt Deutschland gefühlt nicht so richtig von der Stelle? Mhm. Ist, weil wir uns an diesen Regulatorien zu sehr festhalten und irgendwie da auch nicht rauskommen.
Mhm. Ja? Ist auch gar nichts Bremen-spezifisch, sondern überhaupt. Ist eine typisch deutsche Problematik.
Und ich will mich auch gar nicht beklagen, aber man muss das, glaube ich, als Erfahrung einfach mal hinstellen und sagen, was können wir daran ändern? Ja, ja. Ohne, dass wir jetzt irgendwie im Brandschutz jetzt plötzlich fahrlässig werden. Das wäre das Letzte, was ich tun wollte. Aber
klar. Ja, gab es denn Beispiele, du hast ja eine ursprüngliche Vision gehabt, wie das Balgequartier aussehen soll. Damals mal auf dem Reißbrett wahrscheinlich entworfen.
Haben wir ein Muster, haben wir auch mal ein Siemens-Hochhaus da ausgestellt, wie das aussieht.
Genau. Gab es signifikante große Änderungen in der Vision? Also musstest du Dinge signifikant anpassen? Oder ist das, was du dir damals vorgestellt hast, im Prinzip dann auch so von dir oder von euch zum Leben erweckt worden?
Nee. Also die Vision steht, diese Ebenerdigkeit, die Aufenthaltsqualität, diese super hohe Qualität der Häuser zu bewahren. Was ich vielleicht auch noch sagen würde, ist, wir werden mit diesem Balge-Quartier, werden wir ganz viele Geschichten erzählen, weil du kannst hier rumlaufen und guckst einen Stein an und dann kannst du ganz tolle Geschichte erzählen oder guckst die Skulptur an und so weiter. Das haben wir mal nicht mehr im Kopf. Und was wir machen wollen, ist, dass wir die Häuser wieder ein wenig personalisieren wollen. Wenn man guckt, zum Beispiel das Kontorhaus, dass das eben gegründet ist von diesem Ehepaar Wolde, wo es ein schönes Haus am Osterdeich gibt, wo eine wundervolle Bilder von Liebermann in der Kunsthalle hängen. Werden wir Kopien von diesen Bildern in den Eingang hängen, sodass man gewisse Beziehungen wieder zu Menschen hat. Ja, und das meine ich auch mit dem menschlichen Maß, dass wir da wieder zurückgeführt werden daraufhin. Diese Vision, die hat sich voll erhalten und die werden wir realisieren.
Mhm. Kann es sein, dass diese Art und Weise, wie du beschreibst, was Leuten wichtig sein könnte, Historie und die Details und diese Geschichte, die dahinter ist, dass es für eine bestimmte Klientel super entscheidend und wichtig ist, aber es gibt auch eine ganz große Klientel, auch in Bremen, die darauf nicht besonders großen Wert legen, die aber auch irgendwie abgeholt werden müssen, für die Stadt auch weiterentwickelt werden muss. Macht man sich darüber Gedanken?
Ich glaube, Bremen hat ganz viele Anknüpfungspunkte und ich würde schon sagen, das mag jetzt vielleicht so ein bisschen abgehoben klingen mit Geschichte und so, aber Identität, also wenn ich den Roland sehe und da sage ich dir jetzt früher Dirk Jochenbahn, dann klingt das vielleicht wie so ein Promovierter sonst wie. Ja, aber ich glaube, da kannst du jeden auf der Straße mitnehmen und dann gehen wir zum Roland, dann zeige ich dir, hier bist du ein freier Bürger und draußen war alles anders, das nimmt der sofort mit. Hm. Ja, wir sprechen vielleicht ein bisschen eine unterschiedliche Sprache, aber das, so wie Werder auch, das brauchst du nicht übersetzen. Die Stadtmusikanten, deswegen sind die ja so wichtig, brauchst du auch nicht zu übersetzen. Und also um den Kahn Karl nochmal zu nehmen, also du weißt ja, die Stadtmusikanten kommen aus dem Paderbornschen. Das ist ja, deswegen ist ja eigentlich kein Märchen, weil Märchen ist ja immer ohne Zeit und Ort. Aber die Stadtmusikanten kommen aus dem Paderbornischen. Jetzt können wir uns doch super beide vorstellen, dieser Kahn Karl da, 16 Meter lang, dass da die vier Stadtmusikanten da irgendwo auf der Oberweser im Paderbornischen aufgestiegen sind und nach Bremen gefahren. Die sind halt nur nicht mit dem Kahn angekommen, weil sie ja zwischendurch mit den Räubern da zu tun hatten. Aber das können wir uns doch alle super vorstellen. Und das ist die Sprache, das ist nicht elitär oder irgendwas Abgehobenes, sondern das ist Identität, finde ich.
Das stimmt, aber ich kann mir auch vorstellen, jetzt Beispiel jüngere Generation. Es gibt ganz viele aus der jüngeren Generation, die vielleicht damit nicht so richtig viel anfangen können. Mit dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, mit Historie, mit diesem Bezug zur Stadt und so weiter. Wie holt man solche Leute ab? Junge also Generation, die mehr Zeit im Internet verbringen.
Aufenthaltsqualität ist, du musst dich also sicher und sauber fühlen. Also da, wo du dich wohlfühlst, bist du zu Hause. Und da, wo du dich sicher fühlst. Deswegen werden wir in diesem Business Improvement District zuallererst in Sicherheit und Sauberkeit investieren.
Richtig.
Weil jeder, der sich wohlfühlt, das ist ein Wohnzimmer. Der Begriff ist ja Wohlfühlen. Ja, und das werden wir versuchen zu machen. Und dann holst du, glaube ich, alle ab. Also mein Gefühl, das ist ja auch, weswegen ich neben Immobilien in Kaffee investiere. Kaffee ist ja auch so ein Produkt, wo du sagst, über eine Tasse Kaffee fühlst du dich wohl. Das ist familiär, das sind Freunde, das ist an den Ort gebunden. Und ich bin mir ganz sicher, natürlich darfst du das jetzt nicht irgendwie professoral machen oder so, aber ich bin mir ganz sicher, dass wir die jungen Menschen, und wir merken das ja schon heute, die jungen Menschen kommen ins Quartier und wenn du allein unseren Mieter Dille Camilla anguckst, da sind wahnsinnig viele junge Leute drin, das ist cool. Ja. Und ich kann auch nochmal sagen, Dille Camilla ist ein holländisches, Bremen ist mit die erste Öffnung in Deutschland. Und plötzlich kommen lauter holländische interessierte Mieter zu uns, weil sie sagen, ja, Dille Camilla, die sind ganz happy bei euch. Ja, wir sind auch drin, können wir mal besichtigen. Ja, ganz anders, ganz anderer Bereich. Also du merkst, Word of Mouth, Mund-zu-Mund-Programm funktioniert perfekt. Ja, und ja. Deswegen mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dass wir junge Leute damit ansprechen.
Ja.
Müssen wir aber aufpassen, ist schon richtig, aber dieses Aufenthaltsqualität ist das entscheidende Begriff.
Wir hatten vorhin schon mal ein bisschen drüber gesprochen, so diese Mischung hinzubekommen von Gastronomie, Kultur, Einkaufen, Arbeiten, Wohnen. Mhm. Da gerne nochmal dein Blick drauf, wie da diese Balance gut funktioniert in dem, was ihr da gerade baut.
Also nur um mal Zahlen zu nennen, wir ermöglichen 500 neue Arbeitsplätze hier im Quartier.
Allein in dem Quartier, okay.
In dem Quartier. Mhm. Die schaffen wir nicht selber, sondern das tun unsere Mieter.
Klar. Und das in erster Linie, was für Arbeitsplätze sind das?
Das sind, ich meine, PwC, heißt jeder, eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat angemietet. Die wollen jetzt ein sehr interaktives, modernes Büro haben. Und diese Menschen sind hier und die schaffen natürlich, die bringen ja Kaufkraft mit. Also die gehen essen und also insofern ist es.
Und das ist jetzt auch nicht eine Situation, wo die ein anderes Büro hatten, einfach nur umziehen, sondern tatsächlich neu in der Stadt.
Komplett neues Design, komplett neues Design.
Aber auch die Arbeitsplätze neu in der Stadt, PwC neu.
Komplett. So, und die schaffen wiederum selber, das würde ich fast sagen, also der Marktplatz ist ja immer für mich so ein Kraftbegriff, die selber wollen, dass ihr Büro so ein Kraftort ist, dass die Leute wieder gerne aus ihrem Homeoffice in ein Büro kommen, um sich da auszutauschen. Das heißt, du hast den Marktplatz als großen Kosmos und ein Mikrokosmos ist eigentlich jede Bürofläche. Und diese Erfahrung machen wir mit jedem Büromieter, dass der daran interessiert ist, so ein Mikrokosmos zu haben, warum die Leute wieder kommen. Also insofern, diese 500 Arbeitsplätze sind sehr aufgeladene Arbeitsplätze eigentlich, möchte ich mal sagen. Und dann schaffen wir 150 Betten Short-Stay-Apartments, also das ist so eine Mixtur zwischen Apartment und Hotel. Auch eine tolle Sache.
Das für Touristen jetzt gedacht, oder wie?
Das sind auch für Mitarbeiter. Der mal kommt oder wie auch immer. Das wird also sehr viel durchlässiger und die 150 Betten sorgen natürlich auch für eine Belegung am Abend. Das ist so. Also um ein Gefühl zu geben auf deine Frage hin, wie schaffen wir das? Das sind genau die Art und Weise, wie wir versuchen, in dieses Quartier dieses Leben beizubringen, was du beschreibst.
Und da eine gesunde Mischung zu finden, ist, glaube ich, die Balance. Richtig. Ja. Ein Blick auf Wirtschaftlichkeit und Rendite. Das Ganze muss sich letztlich, das ist jetzt nicht nur ein Herzensprojekt von dir, weil dir die Stadt so sehr am Herzen liegt. Das ist natürlich ein wichtiger Bestandteil. Aber schau mal drauf, wie du ja, wie du kalkulierst, was du dir für Renditen erwartest, was das Ganze letztlich irgendwie auch im ganz großen Kontext da bringen soll.
Naja, also wir setzen ja darauf, also erstmal, natürlich ist Bremen jetzt nicht der teuerste Standort gewesen zum Einkaufen. Ja? Aber wir haben auch gesehen, dass mit den Kostenexplosionen im Bauen und auch bei den Finanzierungen, dass es gut war, dass wir da sehr vorsichtig waren. Mhm. Wir setzen darauf, und das habe ich gesagt, dass die U-Bahn-Straße, die heute eine Frequenz hat wie eine 1A-Lage in den A-Städten Deutschlands, dass das ein wenig in die Langstraße mit übergeht. Und dass wir es schaffen, dort Frequenzen dieser Art zu schaffen. Andere Städte haben gezeigt, dass das funktioniert. Deswegen wir dann natürlich sukzessive über die Erhöhung der Frequenzen auch eine Erhöhung der Miete hinbekommen in den Erdgeschossflächen. Und das hat bislang gut funktioniert. Also die Mieter glauben uns das Konzept und sind bereit, jetzt schon auch ein bisschen höhere Mieten zu bezahlen. Und natürlich erwarten Sie in den 5 bis 10 Jahren, wo der Bit am Anfang jetzt läuft, auch diese Effekte, damit sich das dann rechnet. Und dann ist tatsächlich so eine Investition auch sinnvoll. Mhm. Also sicherlich schaffst du es nicht als einzelner Eigentümer, sowas hinzubringen, weil du diesen Marktschub gar nicht selber kreieren kannst. Aber dadurch, dass wir diesen einerseits diese 4 Häuser haben und jetzt diesen Bit haben, werden wir unseren Marktschub auch den anderen Eigentümern hier im Quartier und insbesondere auch für die Böttcherstraße natürlich mit fruchtbar machen. Mhm.
Was sind die größten Risiken? Oder wenn du in 10 Jahren zurückblickst und das hat sich nicht so bewahrheitet, die Renditen sind nicht da, wo du sie erwartet hattest. Was ist dann der größte Grund dafür gewesen?
Ja, also Corona war sicherlich schwierig, weil niemand mehr irgendwas anmieten wollte, die Baukosten unerträglich in die Luft gegangen sind. Und wir sehen bei der Finanzierung sehen wir völlig andere Bedingungen heute. Ist jetzt nicht für uns schwierig, weil wir eben diese gute Entwicklung, haben wir gesagt, die Tourismuszahlen sind natürlich eine tolle Welle, auf der man auch ein wenig surfen kann. Aber wenn du mich fragst, die Schwierigkeiten gab es schon, aber sie haben uns jetzt irgendwie nicht irgendwie nachhaltig irgendwie in die Entscheidung, dass wir hier, wir mussten das Konzept nicht ändern. So.
Ja. Aber ich meine jetzt in der Zukunft, also in den nächsten 10 Jahren, wenn du in 10 Jahren von heute in 2036 zurückschaust und die Renditen sind nicht da, wo du erwartet hast, was kann dann schiefgelaufen sein?
Ich glaube nicht, dass wir jetzt bis 36 irgendwelche Risiken haben, es sei denn mal, dass wir einen Krieg bekommen oder sonst irgendwas, das wollen wir Gott bewahre, das wollen wir sicherlich nicht. Aber ich sehe jetzt nicht ein Problem, dass wir solche Risiken uns ausgesetzt sehen, wo wir sagen, das rechnet sich nicht. Tatsächlich, natürlich muss man an Innenstädte glauben, ja, und an die Kraft von Innenstädten, aber das tun gerade alle.
Alle wissen vielleicht übertrieben. Ich höre so viele Leute, die sagen, Mensch, die Innenstädte sterben überall aus und das hat sich irgendwie überlebt, da geht keiner mehr hin und dann müssen wir uns neu denken. Also diese These, dass es alle unterschreiben, gehe ich nicht ganz mit.
Also diejenigen, die darauf setzen, dass Menschen miteinander kommunizieren und das Beispiel zum Beispiel PricewaterhouseCoopers, aber auch andere Büromieter, die wir haben, die sagen uns alle, wir brauchen wieder eine Interaktion des Menschen. Und das heißt, das ist nicht auf meine Mietfläche beschränkt, sondern das schließt die Umgebung mit ein. Mhm. So, und deswegen sind eben die dezentralen Bürostandorte heute schwerer dran als so ein zentraler Bürostandort wie hier. Und diese Entwicklung, die wird sich nicht zurückdrehen lassen. Das sagt ja jeder, weil wir eher als Europäer, der Wert schöpfen will, darauf angewiesen sind, dass Menschen miteinander interagieren. Und das kann nicht in der riesen Bürofläche draußen passieren. Also deswegen der Zug, das ist eigentlich bei allen großen Städten so, der Zug in die Innenstädte ist da. Wie schnell der geht, das ist eine unterschiedliche Frage. Und ob die Innenstädte auch schnell genug antworten. Und ich habe ja nun gesagt, Bremen mit ihren Quartiersfokussierungen schafft das ganz prima, finde ich.
Ja, okay, das betrifft jetzt Jobs und Arbeitsplätze und so weiter. Wie sieht es aus mit dem Trend, ob Leute überhaupt in die Innenstadt fahren wollen zum Einkaufen? Haben wir schon besprochen, das Thema Nummer 1. Und das zweite, Gastronomie. Fahre ich in die Innenstadt, um mich da im Restaurant zu treffen oder im Café oder wie auch immer? Oder bleibe ich auch in den Vierteln außerhalb der Innenstadt?
Also ich mache mir da überhaupt keine Sorgen, was ich hier wahrnehme. Es gibt genügend Touristen, die da sind und der Schub wird da sein. Und wir sehen ja wir haben ja eine Menge Wohnungsentwicklung. Guck die Entwicklung an der Stephanikirche an. Wir haben mit Justus Grosse die Entwicklung an Weserhöfen, an der Langemarkstraße gemacht. Das ist Bombe. Ich würde da, also wenn ich modern wäre, jung, verheiratet mit Kindern, dann würde ich da sofort hinziehen. Meine Frau arbeitet, dann ist das der ideale Platz. Und ich gehe 10 Minuten zu Fuß in die Innenstadt zum Büro und habe es trotzdem irgendwie schön an der Weser. Mhm. Also das passiert ja gerade, dass wir, und deswegen ist es für mich so wichtig, dass die Entscheidung getroffen ist, die rechtswissenschaftliche Fakultät am Domshof anzusetzen. Weil ich glaube, die Studenten werden hier den Unterschied machen. Mhm. Die Studenten werden wieder in die Stadt kommen. Hier wird wieder jemand wohnen, der bisher nicht hier gewohnt hat. Mhm. Und zwar unmittelbar um den Marktplatz rum. Und man sieht ja, einige Häuser in der Sögerstraße werden jetzt schon umgewandelt zu Studentenwohnungen. Perfekt. Ja, und diese Studenten, die bringen Leben in die Stadt. Und das ist jetzt ein bisschen länger, Entschuldigung. Aber die bringen natürlich Leben, dass dann auch uns Ältere auch in die Stadt ziehen. Und sagen, Mensch, da wo Studenten sind, finden wir das Leben, was wir eigentlich haben wollen. Und das werden wir nicht in den Vorstädten finden. Ja? Das werden wir nicht in Oberneuland, Schwachhausen und Horn oder Lesum finden. Mhm. Und das dauert ein bisschen. Aber man sieht, wie schnell diese Entscheidung der rechtswissenschaftlichen Fakultät gewirkt hat, dass Studentenwohnungen geschaffen sind. Ich bin sehr begeistert darüber.
Wenn irgendwann das Projekt Balgequartier für dich mental und auch physisch abgeschlossen ist, peilst du schon auf das nächste große Projekt, was du dir vorgenommen hast? Ist das schon was, lauert da am Horizont?
Also man träumt ja davon, dass man Innenstädte belebt, ja, und dass man dass sich das replizieren lässt. Und ich glaube, wir haben ein gutes Beispiel gegeben, dass man tatsächlich sowas auch in anderen Städten replizieren kann. Aber wir sehen auch, dass Immobilien immer eine total lokale Sache sind. Ja, und ob ich jetzt in Kiel oder in Köln oder in München so ein Projekt nochmal replizieren kann, keine Ahnung. Da bin ich auch sehr skeptisch. Da würde ich eher sagen, das müssen lokale Leute machen. Ob man dann sich daran beteiligt, ist eine andere Frage. Aber
es könnte ja in Bremen noch einiges geben, was du dir vorgenommen hast. Nachdem das Balgequartier fertig ist, nochmal ein neues Projekt starten.
Ja, ich glaube, diese Idee ist schon sehr standortbezogen. Und diese Nähe zum Marktplatz ist relevant. Es gibt da so ein paar Kernfaktoren. Ich glaube, in Bremen ist es jetzt schon richtig, dass diese Quartiere definiert sind, die wir haben. Wir haben mit dem Domsheide so eine Art Musikquartier, wenn man so will. Das ist ein ganz anderes Quartier als unser Quartier. Ja. Da würde ich jetzt auch nicht, weil da mein Value Added ist, da wäre da relativ gering. Domshof sind andere auch schon unterwegs. Also ich wüsste jetzt.
Überseeinsel gibt es noch.
Überseeinsel, total klasse. Da gibt es ja auch jemanden, der das fantastisch macht. Mhm. Ja, also mit dem hast du ja auch schon lange gesprochen. Also ja. Ich sehe jetzt in Bremen keinen. Also ich finde, wir sind in Bremen richtig gut unterwegs, muss ich ehrlich sagen. Und wenn wir das alles zu Ende denken, nochmal. Also ich meine, wir haben ja 1 Million Leute. Das ist eine Metropole. Und wir sind. Ich glaube, die Aufgabe ist eher, dass wir uns darum kümmern müssen, dass wir diese tollen Facetten kommunizieren und dass wir alle daran arbeiten, sagen, Mensch, kommt mal alle nach Bremen, so wie die Stadtmusiker nach Bremen gekommen sind.
Wir haben heute versucht, unseren Teil dazu beizutragen. Christian, vielen, vielen Dank fürs tolle Gespräch. Ich wünsche dir viel, viel Erfolg bei allem, was du dir vorgenommen hast. Und ich hoffe, wenn wir uns hier in ein paar Jahren wiedersehen und nochmal widersprechen, dann ist alles das, was du dir vorgestellt hast, dein Optimismus in Erfüllung gegangen. Vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, danke, Boris, dass ihr hier wart und habe mich auch gefreut.
Danke, bis zum nächsten Mal. So, das war der Go Global Bremen Business Talks Podcast mit Christian Jakobs. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Denkt daran, den Go Global Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgendreher.